DW Menschen und Märkte.
London vor der Brexit-Abstimmung. Volkswagen unter Strom, mehr Patente in Europa und 30 Jahre World Wide Web. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Bis tief in die Nacht haben sie gestern in Straßburg noch verhandelt. Die britische Premierministerin May und der Präsident der EU-Kommission Juncker. Erreicht haben sie einen Formelkompromiss in letzter Minute. Kleine Nachbesserungen zum bereits vereinbarten Scheidungsvertrag. May hofft, dass sie den Vertrag so durchs britische Parlament bekommt, dass an diesem Dienstagabend darüber abstimmen wird. Doch die Hoffnung währte nicht lange, wie Malte Pieper berichtet.
Die Hoffnung währte ziemlich genau bis zum Mittag, bis zu dem Moment, in dem die Nachrichtenagenturen ihre Eilmeldungen verschickten, mit der Botschaft, der wichtige britische Generalstaatsanwalt sehe seine Bedenken am Brexit-Deal trotz der nächtlichen Einigung als nicht ausgeräumt an. Großbritannien könne entgegen aller Beteuerungen von Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker auch weiterhin nicht den auf der Insel so ungeliebten sogenannten Backstop aufkündigen, hieß es. Jene Auffanglösung also, die verhindern soll, dass es zu einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland kommt.
Wir müssen ja feststellen, dass wir eine Situation in Großbritannien haben,
stöhnt etwa einer der Chefverhandler auf Seiten des Europäischen Parlaments, der CDU-Politiker Elmar Brok.
Dass die Hard-Brexitiers und diejenigen, die drinbleiben wollen, eine Negativkoalition eingegangen sind. Wir nehmen den Stück für Stück ihre Argumentation weg, aber wollen sie überhaupt auf eine Argumentation hören?
Nicht anders formuliert es die Fraktionschefin der Europäischen Linken, die Thüringerin Gabi Zimmer. Sie sagt, ich werde mit einem alles andere als guten Gefühl die Abstimmung verfolgen. Ihr Vertrauen in die britische Politik, in die britischen Politiker und Diplomaten, die sei seit dem Hin und Her der vergangenen 2 Jahre ohnehin tief erschüttert. Für das Votum am Abend gelte, so Zimmer,
wir müssen die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen. Das ist auch völlig in Ordnung, dass wir die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen, aber wir wissen eben nicht, was es letztendlich dann bedeuten wird. Weil auch die folgenden Schritte sind ja eigentlich unklar. Auch die würden immer bedeuten, dass man weiß, was man will. Und wenn sich heute wieder rausstellt, sie wissen nicht, was sie wollen, ja, dann kann ich nur sagen, das Land hat wirklich was Besseres verdient.
Dieser Frust ist beinahe überall in den Fraktionen zu hören, mit Ausnahme vielleicht von ganz rechts. Es fällt immer wieder ein Argument, wenn man in die rot gerenderten Augen der Parlamentarier schaut. Nach zig Sonderberatungen, Abstimmungen, Verhandlungen, Spontanbesuchen der britischen Premierministerin May. May hat sich einfach verzockt, sagt nicht nur der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Sozialdemokraten Udo Bullmann.
Die britische Politik ist nicht mehr genau berechenbar. Welche Umstände dabei heute Abend eine Rolle spielen, das können wir alle nicht sehen. Ich kann noch nicht sehen, dass sie damit durchkommt. Ich glaube eher, es wird ein Verlängerungsspiel werden.
Und damit eine Fortsetzung des Rings, wie es denn nun weitergehen soll. Ein anderer Abgeordneter brachte es bereits so auf den Punkt. Das Ganze erinnere ihn an einen Gruselfilm. Nur mit dem Unterschied zum normalen Leben, dass man eben bei dem Gruselfilm namens Brexit-Gerangel nicht einfach das Kino verlassen kann, wenn einem zu mulmig wird.
Malte Pieper war das. Mit der Abstimmung im britischen Parlament heute Abend geht das Brexit-Drama dann in seine nächste Runde. Volkswagen, Europas größter Autokonzern, kämpft noch immer mit den Folgen des Dieselbetrugs. Insgesamt hat der Skandal den Konzern bis jetzt 29 Milliarden Euro gekostet. Aber die Aufarbeitung der Vergangenheit ist nicht die einzige Herausforderung für den Autobauer. Heute kündigte Volkswagen an, bei der Umstellung auf Elektromobilität mehr Tempo zu machen als bisher. Hilke Jansen berichtet.
Mehr Elektroautos und mehr Software in den Fahrzeugen. Der traditionelle und eher träge VW-Konzern steckt mitten im Wandel. Den Autoherstellern sitzen die politischen CO2-Grenzwerte im Nacken. Auch darum muss Volkswagen mehr Elektroautos bauen als bisher geplant. In den kommenden 10 Jahren will der Konzern 22 Millionen E-Fahrzeuge verkaufen, sagt Konzernchef Herbert Diess.
Um den CO2-Fußabdruck unserer Flotte zu senken und die strengen EU-Vorgaben zu erfüllen, spielt der Elektroantrieb eine absolute Schlüsselrolle. Aus unserer Sicht gibt es in der nächsten Dekade keine Alternative zur Elektromobilität.
Dies wünscht sich, dass jetzt auch die Politik mitzieht. Nicht mehr nur diskutieren, sondern bitte mitmachen. Das ist seine Botschaft in Richtung Berlin. Um die CO2-Werte runterzukriegen, sei eine schnelle Energiewende nötig. Weg vom Kohlestrom, findet der VW-Chef. Und auch die Kunden müssten unterstützt werden.
Mieter und Eigentümer müssen zum Beispiel ein Anrecht auf die Installation privater Wallboxen bekommen. Vor allem in den Städten könnte man mit speziellen Fastlanes oder mehr Parkplätzen und Ladestellen sinnvolle Anreize für Elektroautos schaffen.
Mehr Elektroautos zu bauen bedeutet langfristig weniger Arbeit für die VW-Belegschaft. In den kommenden Jahren streicht Volkswagen allein in Deutschland knapp 30.000 Stellen. Konzernbetriebsratschef Osterloh hatte den Vorstand kürzlich scharf kritisiert und auf das schlechte Management geschimpft. Der VW-Konzernchef nimmt das heute gelassen.
Der Herr Osterloh, der ist emotional, ja, aber er zeichnet sich eben schon auch dadurch aus, dass er das Unternehmen fast wie kein anderer kennt, auch die Schwächen wie kein anderer kennt und dass er sehr unternehmerisch denkt. In der Summe sind wir da bisher, glaube ich, ganz gut zurechtgekommen.
Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen massive Probleme mit dem neuen Abgastest WLTP. Zehntausende Autos konnten nicht pünktlich geliefert werden. 1 Milliarde Euro hat das gekostet. Auch in diesem Jahr könnte WLTP weitere Schwierigkeiten machen. Volkswagen glaubt aber, das inzwischen deutlich besser im Griff zu haben.
Wer etwas Neues erfindet, meldet normalerweise ein Patent an, um seine Erfindung zu schützen. Heute gab das Europäische Patentamt in München bekannt, dass die Zahl der Patentanmeldungen einen neuen Höchstwert erreicht hat. Fast 175.000 waren es im vergangenen Jahr, ein Plus von knapp 5%. Oliver Koppen ist ein auf Innovationen spezialisierter Wirtschaftswissenschaftler am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Meine Kollegin Insa Wrede hat nach den Gründen für den Anstieg bei Patenten gefragt. Wird mehr geforscht oder wollen sich Unternehmen mehr schützen?
Es wird auf jeden Fall mehr geforscht. Also gerade auch in Deutschland haben wir ja einen großen Anstieg der Forschungsintensität, also sprich der Forschungsausgaben gemessen an der nationalen Wirtschaftsleistung zu verzeichnen in den letzten 10 Jahren. Das gilt auch für die Europäische Union als Durchschnitt, wobei Deutschland da schon ein bisschen vorweg geht. Es wird aber auch mehr patentiert, weil die Unternehmen zunehmend eine internationale Geschäftstätigkeit haben. Und gerade eine europäische Patentanmeldung heißt, wenn ich eben auch in Frankreich, auch in Italien meine Erfindungen schützen möchte, dann tue ich das typischerweise über eine europäische Patentanmeldung.
Welche Bedeutung hat denn das Europäische Patentamt im Vergleich zu amerikanischen oder anderen Patentämtern?
Also ich persönlich halte das Europäische Patentamt für das relevanteste weltweit, gemessen an den Qualitätsstandards zum einen, die Patente hier haben. Und Europa ist auch natürlich für die meisten ausländischen Unternehmen schon auch einer der relevantesten Märkte. Es ist so, dass wenn ein Unternehmen aus Europa hier ein Patent erwirkt hat und es dann auf die USA übertragen möchte, dann funktioniert das in der Regel. In der umgekehrten Richtung ist es alles andere als einfach und die Patenterteilungsqualität in den USA ist deutlich geringer, was man eben auch daran sieht, dass in den USA sehr viele Patentklagen die Regel sind, während das in Europa eher überschaubar ist.
Eine Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt ist ja nur eine Möglichkeit. Können Sie mir sagen, wo werden denn die meisten Patente weltweit angemeldet?
In Absolutwerten gemessen werden die meisten Patente inzwischen am chinesischen Patentamt angemeldet. Das hat schlichtweg aber damit zu tun, dass China nun mal einfach das größte Land ist. Und es hängt auch ein bisschen mit der Qualität der chinesischen Patente zusammen, die einfach nicht in Ansätzen so gut sind wie europäische oder deutsche Patente. Ein Indikator, der relativ aussagekräftig ist, ist, wenn man sich anguckt, eine Patentanmeldung, die sowohl beim Europäischen Patentamt als auch beim japanischen Patentamt als auch beim US-amerikanischen Patentamt getätigt hat. Das wäre sozusagen ein guter Vergleichsmaßstab. Das sind quasi sogenannte weltmarktrelevante Patente und in dieser Kategorie liegt Deutschland sehr, sehr gut. Da gibt es ein paar kleinere Länder noch, wie Schweden, die da noch vor Deutschland stehen, zumindest wenn man es eben auf die Einwohnerzahl bezieht.
Wer meldet denn in China Patente an? Sind das vornehmlich chinesische Unternehmen oder auch internationale?
In China melden natürlich in erster Linie die chinesischen Anmelder an. Aber zum Beispiel, wenn man sich die Aktivität von deutschen Unternehmen in China anguckt, dann sieht man, dass die vor 15 Jahren eigentlich so gut wie gar nicht in China angemeldet haben. Damals war jetzt der Patentschutz in China auch noch nicht wirklich entwickelt. Da war so ein bisschen das Raubkopieren noch an der Tagesordnung. Da hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich doch einiges auch getan. Und die deutschen Unternehmen werden auch zunehmend in China selbst aktiv, haben den chinesischen Markt für sich entdeckt, sodass die deutschen Unternehmen inzwischen eben auch mal so ungefähr 20.000 Patentanmeldungen pro Jahr beim chinesischen Patentamt tätigen. Der Patentschutz in China ist bei weitem noch nicht so gut, wie er in Europa ist. Aber Die Entwicklung geht schon in die richtige Richtung. Und ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass China inzwischen auch gemerkt hat, eine industrialisierte, forschungsorientierte Volkswirtschaft, die braucht einen wirksamen Patentschutz, um die Chinesen selbst vor Diebstahl durch Chinesen zu schützen.
Die Chinesen haben ja in Europa relativ wenig Patente bislang. Woran liegt das?
Die Tatsache, dass so wenige chinesische Unternehmen in Europa Patente anmelden und auch erwirken, ist schon auch ein Zeichen für die deutlich geringere Qualität der Forschungsergebnisse. Aber man muss natürlich gucken, es gibt wie im Beispiel jetzt des Roboterherstellers KUKA sehr viele deutsche Patentanmelder, die sich in chinesischem Besitz befinden. Und die sind in der Statistik eben alles andere als einfach zu eruieren. Aus China selbst kommen relativ wenige Patentanmeldungen in Europa an. Aus Deutschland aber kommen sehr viele Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt an von Unternehmen, die tatsächlich dann eben im Besitz einer chinesischen Mutterfirma sind. Also das heißt, die Strategie der Chinesen ist ein bisschen eher so, durch den Aufkauf von Unternehmen in Europa, insbesondere in Deutschland, technologisches Know-how quasi aufzukaufen, anstatt es selbst zu entwickeln.
Oliver Koppen vom Institut der Deutschen Wirtschaft war das im Gespräch mit meiner Kollegin Insa Wrede. Mit Jahrestagen ist es so eine Sache. Nehmen wir das heutige Doodle auf der Startseite von Google, das an 30 Jahre World Wide Web erinnert. Aber was feiert man da genau? Nein, nicht die erste Webseite mit Hyperlinks oder den ersten Browser, sondern die Skizzierung einer Idee. Heute, vor 30 Jahren, am 12. März 1989, hat der Physiker und Computerwissenschaftler Tim Berners-Lee ein Papier vorgelegt, in dem er eine neue Art des Informationsmanagements beschrieb. Und wenn man so will, ist das einer der vielen Geburtstage des World Wide Web. Markus Schuler.
Die ersten Jahre am Schweizer Kernforschungszentrum CERN waren für den damals 34-jährigen Tim Berners-Lee aus London ziemlich frustrierend. Er arbeitete mit vielen Dutzend anderen Wissenschaftlern, aber die Zusammenarbeit war schwierig. Die Leute im CERN kamen alle aus verschiedenen Ländern. Sie waren von verschiedenen Unis und haben für verschiedene Einrichtungen gearbeitet, aber eben nicht für ein und dieselbe Firma. Jeder benutzte auf seinem Computer andere Software. Mitarbeiter benutzten verschiedene Rechner. Unsere Dokumente waren auf verschiedenen Systemen verstreut.
So their documentation was all in different systems.
Viele Dokumente, Texte, Aufzeichnungen waren zwar auf den Computern gespeichert, doch nicht jeder konnte auf seinem PC dieselben Dokumente öffnen. Hinzu kommt, das Internet war bereits 20 Jahre alt, aber ziemlich langweilig. Nur Wissenschaftler und das Militär nutzten es. Die Idee von Tim Berners-Lee war 1989 ziemlich bestechend.
But there was, the information was there. There were all these documentation systems.
Die ganzen Informationen waren im Prinzip in all den Systemen vorhanden. Was es aber brauchte, war ein kleines Programm, das alle Dokumente zu einem Netz verband. Die Dokumente blieben zwar auf den Systemen, waren eben aber auch über das Netz abrufbar. Berners-Lee entwickelte nicht nur die Auszeichnungssprache HTML, mit deren Hilfe sich Internetseiten bauen lassen, er programmierte auch noch einen Webserver und einen Browser. Alle drei Dinge zusammengenommen machen daraus das WWW. So konnten die unterschiedlichen Dokumente auf verschiedenen Rechnern innerhalb des CERN leicht abgerufen werden. Aber das Prinzip ließ sich natürlich auch auf das bis dahin immer noch langweilige Internet übertragen, weltweit. HTML ist leicht zu lernen. Packt man dazwischen Texte, Bilder, Grafiken, kann man sich Webseiten anzeigen lassen. Nicht nur das, Dokumente ließen sich untereinander verlinken, über Kontinente hinweg. Binnen weniger Jahre explodierte die Zahl der Webserver. Die erste Website hat Tim Berners-Lee ins Netz gestellt. Sie lief auf einem Server im CERN. Die erste Website in den USA lag auf einem Computer der Stanford-Universität in Kalifornien. 1993 gab es bereits unglaubliche 130 Internetseiten. 3 Jahre später waren es schon mehr als 100.000. Heute gibt es mehr als 1,6 Milliarden Webseiten. 30 Jahre später ist Tim Berners-Lee wieder frustriert. Nicht über sein von ihm erdachtes System, sondern wie es genutzt wird.
Sometimes they're frustrated.
Die Leute ärgern sich über Werbeanzeigen. Sie ärgern sich darüber, dass sie nicht wissen, was wahr ist. Sie können nicht richtig miteinander zusammenarbeiten oder sie sind in Silos verschiedener sozialer Netzwerke gefangen und können nicht miteinander reden. Viele Menschen, die Presse und Beobachter sind der Meinung, das müsste doch eigentlich besser gehen. Tim Berners-Lee fordert deshalb, dass Unternehmen mehr tun müssten, um sicherzustellen, dass ihr Gewinnstreben nicht auf Kosten von Menschenrechten, Demokratie, wissenschaftlichen Fakten und öffentlicher Sicherheit geht.
Markus Schuler zum 30. Geburtstag des World Wide Webs. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.